Ich glaube, das ist, was man machen muss. Und dass, ja, du vielleicht auch mit dem Künstler reden kannst. Sonst ist es immer so dieses Mysterium Künstler. Und dann zahle ich noch viel Geld dafür. Und viele wollen ja auch immer Kunst verstehen. Ich glaube, es geht immer sehr viel um dieses Angstnehmen. Und das schafft man eben, indem man vielleicht einen gemütlicheren Raum schafft.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast die Personalvermittlerin und Kunstsammlerin Franziska von Oppenheim. Hi Franziska, beziehungsweise Frankie, wenn ich mich richtig erinnere, richtig?
Richtig, ja. Danke, dass ich hier sein darf.
Weil Frankie und ich haben schon mal zusammengearbeitet. Frankie hat sich um PR gekümmert in unserem Startup, was wir in der Corona-Zeit gegründet hatten. Lass uns doch damit mal anfangen. Wie bist du zur Kunst gekommen?
Zu Kunst bin ich gekommen, angefangen schon familiär. Also ich hatte eine Mutter, die Kunstgeschichte studiert hat, in Berlin auch relativ viel gemacht hat. Also die hat die Jungen Kaiser gegründet für das Kaiser-Friedrich-Museum. Auch einen Vater, der Kunst sammelt, und eine Großmutter gab, die gemalt hat, jetzt nicht professionell, aber man hat sie immer an der Leinwand gesehen. Und
okay, du kommst aus Berlin.
Ja.
Ja. Mhm. Und von Oppenheim ist ja bekannter Bankiersname, oder?
Ja. Genau.
Aber aus dem, du bist aus dem Nebenstrang sozusagen?
Nee, aus dem direkten. Mein Vater ist auch in Köln geboren und aufgewachsen, hat sich aber selbstständig gemacht und ist dann über mehrere Umwege dann nach Berlin gekommen. Und ja, wir sind hier dann geboren und aufgewachsen, und zwischenzeitlich war ich mal weg, aber bin jetzt wiedergekommen.
Ja. Okay, und der ist da ausgestiegen, bevor es… Interessanterweise war das mein erster richtig großer Deal mit der Oppenheim Bank.
Ja? Ja. Da hast du Kunst vermittelt, oder?
Wir haben damals mit der Jeannie Freifrom von Oppenheim zusammengearbeitet, die ja die Kunstsammlung betreut hat. Ja. Und die eine sehr, finde ich, ein super… super Sachen immer gekauft hat.
Ja.
Und bei uns eben auch viel, und dann vor allem… Als es da, wo jetzt Sotheby's, glaube ich, drin ist,
ja,
wurde die Oppenheim Bank irgendwie zusammengeführt.
Ja.
Und da hat der Jeppe Hein einen großen Brunnen gebaut.
In Köln, ja.
Genau,
ja.
Direkt an der Rheinpromenade, eben im Auftrag der Oppenheim Bank für die, da im Garten, für die Mitarbeiter und wie man das halt so macht, ne,
ja, genau,
als Bank oder großes Unternehmen, repräsentative Kunst. Und den habe ich lustigerweise dann der Deutschen Bank dann wieder abgekauft, als die Deutsche Bank die Oppenheim übernommen hat und dann liquidiert hat, habe ich denen einige Kunstwerke und unter anderem eben auch diesen Brunnen wieder abgekauft, also die Lizenz dafür. Aber das war damals das erste Mal, dass ich was für über 1 Million Euro verkauft habe.
Ja.
Naja, so kann es gehen. Anyway.
Ja,
also und Weg dann, also du bist Berlinerin und hast quasi eine Vorprägung und hast dann…
Ja, genau, diese Vorprägung, ich glaube, dann, ich habe… Modejournalismus studiert und wollte eigentlich, meine Mutter hat mir immer abgeraten, weil ich lange überlegt habe, Kunstgeschichte zu studieren. Dann hat sie mal gesagt, mach das nicht, da lernst du jeden Stein jeder Kirche ungefähr kennen und sitzt in dunklen Räumen, mach irgendwas anderes, weil sie das eben auch studiert hatte. Und dann habe ich Modejournalismus studiert und wollte eigentlich auch nicht unbedingt in die Kunst beruflich, weil mir das manchmal so von meinen Eltern gesagt wurde und man will dann doch was anderes machen, aber bin dann doch irgendwie hab bei Monopol ein Praktikum gemacht, dann beim Zeitmagazin, und dann bin ich tatsächlich bei dir gelandet.
Mhm.
Wo ich auch unbedingt hin wollte. Ich meine, ich stand hier früher, hier bist ja viel mit Kunst in Begegnung, und dann, wenn du aber vor einer Galerie stehst, ich weiß noch, ich stand damals vor Camera Work und war so, ich habe so Angst, da reinzugehen. Das sind diese hellen, beleuchteten Leute, eine Person sitzt da drin, spricht dich sofort an, du kannst gar nicht, ja, diese Hemmschwelle übergehen, und das ist so, dann kamst du und hast Preise gezeigt, die Leute standen Schlange und es war total cool, und man, irgendwie hat es einem diese Angst genommen, und ich finde auch, du hast einem irgendwie eine Chance gegeben, und auch da ist dann so, ja, konnte man mit Kunst das erste Mal in Berührung kommen als junger Mensch. Genau, dann habe ich hier gearbeitet und habe dann, bin dann nochmal gewechselt, weil ich mich ein bisschen spezialisieren wollte, und bin dann eben bei Antonia Houston gelandet.
Ah, okay. Und hast du das nicht weiterverfolgt mit Medien oder Journalismus?
Nee, gar nicht so, ja. Weil es dann doch auch ein schweres Pflaster ist und jetzt nochmal viel mehr natürlich, ne?
Ja.
Also war vielleicht ganz gut.
Aber interessant, das ist, finde ich, wirklich interessant mit diesen Galerie, weil verrückterweise, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn ich dann in New York oder so Galerien besucht habe und Ausstellungen angeguckt habe, ich meine, je größer die waren und je anonymer, dann ist es irgendwie nicht so beklemmt, aber wenn sie nicht ganz so gigantisch sind, also eigentlich ist es nur bei, weiß ich nicht, damals gab es irgendwie die große Hauser und Wirth noch gar nicht. Ja. Eigentlich war es nur bei Gagosian so, dass es so anonym war, dass man, weil in jedem kleineren Ausstellungsraum hat man sofort das Gefühl, man wird beobachtet. Ja. Und das ist ein komisches Phänomen, was sich auch, glaube ich, nicht wirklich ändert, oder?
Irgendwie nicht, weil der Raum, wo die Kunst ist, ist ja schon wichtig. Auch natürlich, genauso wie letzte Woche war ich im Bohus-Bunker. Auch wenn, wie auch hier die Kirche, wenn du erstmal auch einen Raum hast, der dir schon mal Geschichte erzählt und dann aber, dann fühlt es sich ja schon mal viel wohler als in so einem hell beleuchteten, verglasten Raum. Aber nee, es ändert sich irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum, weil es ja eigentlich vielleicht klar ist, oder? Man hat es ja nicht, ich bin ja nicht die Erste, oder du auch nicht der Erste, die es so sehen oder sagen.
Ja, wir haben ja noch diesen Standort am Telegrafenamt, den wir jetzt beenden, nach der letzten Alexander Wertheim-Ausstellung. Mhm. Weil da ist es ja auch so, da ist dann eine Person am Schreibtisch mit den Besuchern.
Ja.
Und die Energie, die hier in St. Agnes entsteht, ist da nicht reproduzierbar, ja, obwohl es ein toller Raum ist.
Ja.
Aber interessant. Aber das Komische ist ja, dass es selbst Profis so geht, sag ich, weil ich war ja zum Teil da auch Kunde und habe da Sachen gekauft.
Ja.
Und trotzdem.
Fühlst du auch so.
Ja, und ich bin da ja auch sozusagen groß geworden. Und trotzdem hat man ein seltsames Gefühl, als wäre man nicht am richtigen Ort.
Also hast du das bewusst anders gemacht oder wie?
Ja, ich habe das anders gemacht, weil mir ging es um die Schwelle, dass die abgebaut wird. Und wir haben das zum Teil bewusst oder auch nicht bewusst gemacht durch eben alle möglichen anderen Nutzungen. Mhm. Modenschauen, Konzerte, einen Shop und so weiter.
Da fällt mir ein, ich habe meine Abschlussarbeit hier für Modejournalismus in deiner Küche, also hier geschossen. Ich hatte man musste da ein Modeshooting machen, wo ich im großen Sinne Spiritualität hatte und das durfte ich hier bei dir oben shooten.
Ah ja.
Ja, ist schon ein bisschen her, aber ja, stimmt. Deswegen auch, ja, einen Raum für was anderes benutzen.
Genau,
ja.
Wir haben eigentlich immer alles sehr, aber es war eher, am Anfang war es eher eine Not, weil wir keine Finanzierung bekommen haben und dann hatte ich einen Freund, der war bei Bread and Butter, bei dieser Modemesse, die es damals noch gab.
Ja.
Und die haben dann für G-Star was gesucht und dann eigentlich gehörte sich das nicht mit G-Star irgendwas, also mit, weiß ich nicht, welchen Marken man überhaupt hätte arbeiten dürfen.
Ja.
Und irgendwann haben wir uns über solche Regeln hinweggesetzt und dann gemerkt, was das aber auch für eine Kraft bietet. Weil dann hatten wir zum Beispiel Kering, also hier die Mutterkonzern von Gucci, Balenciaga und so weiter, also von Pinot. Und der hat dann hier ein Abendessen gemacht.
Ach, toll.
Und kam dann, hat dafür hohe Miete bezahlt und hat dann auch noch ganz viel Kunst gekauft. Also sozusagen diese Synergieeffekte.
Ja.
Aber wir wollen über deinen Werdegang reden. Und erzähl mal, vielleicht bevor wir sozusagen über deine junge Sammlung reden, über Personalvermittlung.
Mhm.
Ihr seid fokussiert auf
C-Level-Ebene, also hauptsächlich Senior-Position und arbeiten mit Blue-Chip-Galerien zusammen, aber auch so im mittleren Segment, auch für Künstlerstudios, Museen hatten wir auch schon oder von Modemarken, die haben ja auch so Arts and Culture Funds. Also es ist wirklich die volle Bandbreite. Auch über, wir sind hier in Berlin, aber sind auch über 90% eigentlich international. Also es ist viel USA, im Mittlerer Osten, Asien, so.
Und wie funktioniert das? Also dann sind die Stellen gar nicht öffentlich ausgeschrieben zum Teil?
Genau, das sind ja dann eher so sensiblere Stellen, wo vielleicht noch jemand in dem Job ist und man sucht einen Wechsel, der geht in Rente oder oder wo man halt sehr speziell eine Person sucht, die muss die Sprache können, einen Finance-Background, aber auch sich mit Kunst auskennen und du wirst ja überschwemmt zum Teil von Bewerbungen und damit du da schon mal richtig vorsortierst oder selber aus, wir haben ja auch eine Datenbank, aus dem Pool greifen kannst, benutzen die eben einen Recruiter. Und wir haben bestehende Kunden, mit denen arbeiten wir jeden Monat zusammen oder halt projektbasiert. Das ist dann hauptsächlich für Museen, wenn die zum Beispiel einen neuen Direktoren suchen, dann arbeitet man ein halbes Jahr mit denen zusammen und dann,
Und die Vergütung hängt dann von dem Gehalt ab, die dann der...
Genau,
okay.
Ja. Da ist ein bestimmter Prozentteil von dem jeweiligen Gehalt, ja.
Und die zahlt der Arbeitgeber?
Ja. Also einen Kandidaten kostet das gar nichts, nur den Kunden kostet das am Ende was, ja.
Und ihr macht es aber nur auf der absoluten Top-Ebene?
Schon, ja. Also hauptsächlich, wir nehmen auch mal, je nach Kunde, es gibt ja immer total spannende Institutionen dann auch oder weniger etablierte. Und dann entscheiden wir immer, auch je nachdem, wie viel wir gerade zu tun haben. Wir sind auch nur zu dritt. Mhm. Also ein richtig Boutique-mäßig können wir dann entscheiden, was wir annehmen. Also ja.
Okay, und da kommt jetzt ein Museum und sagt, wir brauchen hier einen neuen Direktor. Mhm. Und dann in der Regel wahrscheinlich privat, oder? Weil die öffentlichen sind doch alle, ja. Das ist doch alles irgendwie super streng reguliert mit Ausschreibung und.
Genau, aber haben wir auch. Die sagen dann, dann kann man parallel arbeiten. Dann richten wir einen E-Mail-Kanal ein, dann können die sich da bewerben und gleichzeitig, und dann gucken wir uns die an und gleichzeitig können wir aber auch aus unserem Pool schöpfen. Aber deswegen auch beides, also.
Okay, und dann ist aber zum Beispiel bei der öffentlichen Hand, nehme ich jetzt mal an, sind die Gehälter irgendwie C4, kenne ich noch von meinem Vater. Ja. Alles total durchgeregelt, ne?
Ist sehr durchgeregelt, ja. Genau. Oder wir haben auch Foundations, da die Gehälter sind jetzt, ja, da geht es eher um Leute, die schon fortgeschrittener sind und nochmal vielleicht einen coolen Job haben will. Das geht jetzt weniger ums Geld verdienen, weil es dann eben doch sehr, ja, begrenzt ist. Meinst du,
es geht auch immer ums Geld verdienen, oder?
Nicht immer tatsächlich. Manche haben dann schon ganz gut ausgedient und dann sagen sie, ach, das hier kann ich mich irgendwie gut einbringen und das finde ich gut vom Namen, von dem, was ich erreichen kann, was ich da einbringen kann. Mhm. Aber das ist tatsächlich eher so dann nochmal die letzten 10 Jahre so.
Aber ihr macht nur Fulltime-Jobs, ja. Keine Aufsichtsräte, keine Beratung oder sowas? Sondern Leute, die operativ dann auf C-Ebene.
Doch, hatten wir auch schon. Also gibt's auch, ja. Mhm. Aufsichtsräte auch viel. Dann auch manchmal außerhalb der Kunst. Wir haben auch schon mal für einen Verlag was gesucht. Also es öffnet sich so ein bisschen. Gerade weil jetzt natürlich überall ja, es politisch schwierig ist, gucken wir ein bisschen links und rechts und da kommen eben auch solche Sachen dann rein und ist auch ganz spannend, ja.
Und wie funktioniert es dann? Dann hat man jetzt, weiß ich nicht, irgendein Fantasiemuseum, das man jetzt besetzen muss und dann guckt man, weiß ich nicht, die haben einen Design-Schwerpunkt, wer hat in dem Bereich schon irgendwie gearbeitet?
Genau, ja. Also
und geht auf LinkedIn?
LinkedIn sehr viel, ist natürlich nicht die Plattform, wo unbedingt so die Menschen hingehen, die in der Kunst arbeiten, außer eben, du gehst in C-Level-Ebenen, die sind dann da schon vertreten. Dann auch über alle Galerien selber gucken oder Artikel lesen. Dann Antonia, die Inhaberin, die reist natürlich auch sehr viel auf Messen, also Networking, Mund-zu-Mund-Propaganda so ein bisschen. Und, ja.
Und sprecht ihr dann die Kandidaten an oder sprecht ihr erst den Auftraggeber an und sagt, hier, guck mal, die haben wir angeguckt. Das ist zu kompliziert, oder?
Gibt's beides. Also wir können so Longlists rausschicken, wo wir dann Namen haben und Vorschläge. Oder wir sagen, wir haben jetzt schon mal mit den drei gesprochen. Die haben auch Lust und sind auch bereit zu wechseln. Kommt drauf an, was der Kunde. Manchmal haben die selber schon Namen gehört oder selber mal recherchiert. Und dann sagen sie, hey, mit dem haben wir schon gesprochen. Den müsst ihr gar nicht erst ansprechen zum Beispiel. Mhm. Deswegen, ja, kommt drauf an, wie viel. Manchmal suchen die auch so kurzfristig. Dann müssen wir schon nur unter 10 Kandidaten liefern und die ganzen Vorgespräche führen, bevor so eine Longlist, da sind 30 Namen drauf.
Okay, und das ist dann aber schon ein sehr intensives Beschäftigen mit der Person.
Ja, ich nenne es immer Matchmaking so ein bisschen. Also man sucht wirklich so, wer passt zu wem. Also die Person muss ja wirklich zur Institution auch passen. So. Und da musst du mit den Kunden verstehen, den Kandidaten gut verstehen, damit es auch eine langfristige, man will ja eine langfristige Bindung da haben. Ja.
Und dann wird sich auch erstmal mit den potenziellen Kandidaten beschäftigt, ohne dass sie überhaupt wissen, dass man sich mit ihnen beschäftigt, wahrscheinlich, oder?
Ja, manchmal, genau. Oder aber dann, wir schreiben die auch relativ schnell an und wenn es dann ernster wird, werden natürlich auch mit deren Wissen Referenzen eingeholt. Aber es ist eigentlich relativ transparent. Also wir geben auch nie Daten natürlich weiter ohne so
Zustimmung,
genau.
Ja. Und na gut, das Wichtigste ist wahrscheinlich die absolute Diskretion,
genau.
Oder?
Ja.
Also weil das auch nicht klar ist, wenn die Leute bereit sind, sich zu verändern, dass das quasi, bevor es nicht in trockenen Tüchern ist, die Runde macht,
total,
oder?
Total, eben. Also das ist
wie hier neulich bei unserem Kultur. Macht ihr Politik auch?
Nee, da waren wir bisher noch nicht. Nee.
Ah ja, ja, weil das war ja verrückt hier mit unserem designierten, finde ich sehr bedauerlich, dass der Thomas Heilmann das nicht geworden ist.
Ja.
Der sollte ja Kultursenator werden, ja, und dann stand es schon überall und dann war es aber doch nicht so.
Ja, 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 das ist höchstes Gebot. Also da muss man aufpassen. Das ist natürlich unser Vorteil, dass wir auch ein kleines Team sind, aber auch Referenzen und so. Du musst sehr vielen Leuten vertrauen und man hat natürlich auch manchmal, ja, ist ein Kandidat bei einem Kunden, der auch unser Kunde ist, man, ja, da kommt, der Kunstmarkt ist dann schnell klein. Also ja, auch da muss man.
Und was macht ihr dann? Also wenn ihr, sage ich mal, zwei Mandanten habt, gibt es da so eine Art Haltefrist?
Ja, manche haben auch, manche Kunden sagen auch, also ich glaube, vor allem bei Auktionshäusern, da darf man, haben die auch so Regelungen, dass man nicht voneinander abgreifen darf. Und wir haben auch intern so ein paar, ist jetzt nichts Niedergeschriebenes, aber so, ich sag mal, so ein Moralkodex, wo wir sagen, von der Galerie können wir niemanden abgreifen, weil es einer unserer besten Kunden. Dann guckt, man findet ja auch, dann ist andere Kandidaten, aber ja, man muss man halt sich halt ein bisschen mehr bemühen.
Aha. Und wie ist die, aber ihr seid vor allem international aktiv.
Genau, ja. Es war jetzt sehr viel Mittlerer Osten. Das ist natürlich durch den Krieg jetzt in Stillstand geraten.
Und macht ihr dann nur die Vermittlung oder macht ihr dann auch volles Transferpackage mit Umzug und allem drum und dran?
Also das vermitteln wir alle, also das besprechen wir alles mit. Das machen wir dann für den, dann sagt der Kandidat, das möchte ich. Wir sprechen mit dem Kunden, verhandeln mit, also die ganze Verhandlung machen wir dann mit, genau. Ja.
Mhm. Aber ihr verhandelt dann auch für den Arbeitnehmer?
Genau. Ja.
Ah, und das komplette, was man halt alles an irgendwie Benefits und und irgendwie Schulplatz für die Kinder, genau, und so weiter.
Ja, das ist die ganze Bandbreite. Manchmal müssen wir natürlich auch den Kandidaten sagen, fang mal ein bisschen, ja, dezenter an, sag ich mal. Aber normalerweise, wir sind natürlich im Sinne des Arbeitnehmers auch, also, aber realistisch sozusagen. Aber ja, manchmal, man kann ja immer verhandeln und muss ja auch in eine Art Verhandlungsposition gehen, so.
Okay, aber ihr habt sozusagen beide Interessen im Blick, werdet aber nur vom Arbeitgeber bezahlt.
Genau.
Aber wisst ja auch natürlich, was man bieten muss, um jemanden zu bekommen.
Ja.
Und wie ist die Lage im Moment?
Gesamter Kunstmarkt?
Ich weiß nicht, ist es nicht relativ global?
Ja.
Manchmal habe ich das Gefühl, je näher man in die Richtung von der Ukraine kommt, bis vor dem Irankrieg, wurde es immer schlechter.
Ja.
Also sozusagen für uns in Deutschland, wir waren jetzt eher betroffen, also in Amerika hat man das Gefühl, die kriegen da nicht so viel von mit. Jetzt haben die hier Iran-Thema.
Ja, ja, das ist, also ich, letztes Jahr kam tatsächlich die USA, finde ich, ziemlich ins Stocken, politisch gesehen. Da wollten, also erstmal wollten viele Leute weg und keiner wollte mehr hin, sonst war natürlich immer New York. Die meisten Kandidaten wollen natürlich nach New York, London, Paris wechseln, also New York hat ziemlich abgebaut.
Aber New York hat abgebaut wegen, Trump. Ich meine, weil da ist ja ein sozialistischer Bürgermeister.
Aber trotzdem, also Amerika ist einfach überhaupt nicht mehr so attraktiv, ja.
Aha, woran liegt das? An der Politik?
Ja.
Aber auch an den ganzen also die Universitäten zum Beispiel haben ja alle wahnsinnig viel weniger Geld und so.
Ja, aber du wirst ja auch, konntest ja, wurdest dann eben als Nicht-Amerikaner auch abgeschoben und so.
Das ist natürlich sehr schwer, ja.
Ja, ja, das ist, hat irgendwie.
Wobei, das wird vor allem ja geregelt, oder?
Ja, ja, auch, aber ja, es hat trotzdem irgendwie sehr verloren. Und jetzt London, Brexit, sind natürlich auch so viele Sammler weggezogen. Das heißt da, und dann werden die, wir haben da auch mit Museen zusammengearbeitet, die werden natürlich staatlich jetzt nicht mehr so unterstützt. Also so, du merkst.
Und es ist auch schwierig für Ausländer in England zu arbeiten, ne?
Total.
Als Nicht-Brite.
Ja,
ja.
Und auch Gehälter, schwierig. Italien blüht ein bisschen auf, aber auch da Gehälter, also dass man davon leben kann.
Da werden die Leute unheimlich schlecht bezahlt.
Das ist unfassbar.
Ja,
jetzt
kann ich mich erinnern, auch. Als die Jennifer Chert, die hat bei uns mal gearbeitet, die jetzt Chert Lüde macht, da war ich ganz baff, weil ich habe dann gesagt, ich zahle 10% mehr als das Vorgehalt.
Ja.
Da konntest du in Berlin gar nicht.
Ich bin auch manchmal so erschrocken.
Also ich weiß gar nicht, damals ist schon viele Jahre her, aber ich glaube, da gibt es gar keinen Mindestlohn.
Nee, gibt es auch nicht.
Also da werden die Leute total ausgebeutet.
Ja, nee, Wahnsinn.
Und ihr macht dann, aber zum Beispiel New York, da muss man ja. Da kostet ja der Kindergartenplatz schon allein $20,000, wenn es reicht.
Ja.
Das begleitet ihr dann auch?
Ja, also nur die Verhandlungen, dann nicht wo oder also nicht die ganzen Details, aber wenn dann jemand sagt, hey, ja, aus London, ich möchte, da hast du ja auch Probleme tatsächlich mit Healthcare. Also das ist sehr vielen sehr wichtig. Und wenn sie Kinder haben, dass sie sagen, okay, den und den Platz oder tatsächlich auch eine private Schule, weil ja sprachlich das irgendwie für manche wichtig ist. Manche wollen ein Auto. Also das schreiben wir mit rein und dann ja kommt zurück, was sie dann zahlen. Und
Wie lange dauert so ein Prozess?
Ich würde sagen, im Durchschnitt machen meistens Verträge auch für 3 bis 4 Monate. Und das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Ja. Wir haben ein Museum in Spanien begleitet, das hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, weil die sehr spezifische Anforderungen hatten und das war schwer zu finden.
Und je länger man im Geschäft ist, desto besser kann man eigentlich werden, oder?
Ja.
Weil ihr natürlich dann aus den vergangenen Gesprächen wisst, wer könnte da und da passen.
Ja, genau. Du kriegst ein Gefühl halt. Ja. Ist natürlich sehr alles, das meiste ist über Zoom. Ein paar Kandidaten treffen wir auch hier oder eben Antonia auf Reisen. Aber auch das funktioniert erstaunlich gut. Aber man braucht schon immer eine Kamera. Also du musst ja auch sehen, wie die Leute aussehen, weil auch hier, du hast ja coolere Galerien oder wo du eleganter sein musst, auch das spielt tatsächlich einfach eine Rolle.
Und wie ist sozusagen davon abgeleitet dein Eindruck vom Kunstmarkt?
Ja, gerade schwierig oder schon auch letztes Jahr schwierig. Es ging jetzt eigentlich kurz bergauf und dann kam also vor allem der Krieg und weil sehr viel im Mittleren Osten eben, die bauen ja Museen ohne Ende mit den tollsten Architekten und auch Hongkong total beliebt. Aber es ist halt so viel Angst da aber auch wenig Neuerfindung. Also auch das, was wir vorhin kurz besprochen hatten, man muss halt größer denken oder dass man interdisziplinärer denkt, also sich mit anderen so Künsten zusammentut, das wäre schon sich öffnen, anstatt so in die Angst zu gehen. Also ja.
Aber ich glaube, es ist vor allem wahrscheinlich auch relativ willkürlich, oder?
Ja.
Dass die dann einfach auch sagen, gut, dann machen wir es halt wieder dicht. Oder dass einfach das ist ja irgendwie, die planen eine neue Stadt und dann läuft es irgendwie nicht so und dann wird die mal eben wieder abgesagt.
Ja, auch das. Aber was auch total interessant ist, was mir gerade dazu, dass Galerien, zum Beispiel bei Whitechapel in London, haben sie jetzt gerade eine Ökonomin eingestellt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich total spannend finde, weil, wie ich finde, viele Kunstinstitutionen eben nicht dieses, was ich tatsächlich bei dir zum Beispiel auch mal sehr bewundernswert fand. Also man muss auch unternehmerisch denken können. Das ist ja schon ein Unternehmen, was du führst. Und viele schaffen sich eben selbst ab, weil sie das nicht haben. Und dass jetzt Whitechapel da zum Beispiel sich dahin öffnet und sagt, so, wir brauchen mal jemanden, der uns hier durchstrukturiert. So, und auch mal sagt, dieses Personal oder jenes macht keinen Sinn. Finde ich sehr spannend zu beobachten.
Ja, war ein interessantes Porträt auch im Handelsblatt über den Felix Kramer. Vom Museum Kunstpalast in Düsseldorf, der da als Unternehmer vorgestellt wurde. Und das ist ja so ein bisschen die Schule auch von Max Hollein. Der hat früher, glaube ich, beim Städel gearbeitet. Der ja dieses Unternehmerische mit Bravour irgendwie zeigt.
Genau, der ist jetzt
und darüber auch interessanterweise, die habe ich damals, bevor ich mit der Galerie angefangen habe, gelesen. Der hat eine Magisterarbeit geschrieben über den Kunstmarkt in den 80ern. Ja gut, ist aber natürlich auch, wie soll man sagen, eine neoliberale Position, die sich am besten in einem sozialen Umfeld vielleicht in der Kombination ergibt. In reinen Ländern oder Diktaturen, kann man sagen, die da anders aufgestellt sind, ist es vielleicht ein bisschen arg einseitig.
Ja.
Und was die Perspektive, meinst du, es verbessert sich jetzt gerade oder?
Ich finde, es sind sehr viele Chancen da und auch wenn man so junge Leute eher zulässt, es sind ja auch, wenn du jetzt hier beim Gallery Weekend mal hingehst und guckst, so, es sind ja sehr viele hippe Leute, die das natürlich auch schick finden, da hinzugehen. Das hat sich ja alles schon sehr geöffnet, dass nicht nur die höchsten Sammler eingeladen werden, sondern du kannst auch mal welche, die noch nicht gekauft haben oder weiß ich nicht, mal Freunde mitbringen, dass man überhaupt auch da wieder die Hemmschwelle öffnet. Aber ja, man muss sich halt diesen jungen Leuten mehr zuwenden. Das denke ich auch beim Gallery, warum macht man das nicht viel cooler? Warum sperrst du nicht die Straße? Man muss sich halt die Leute ranholen und sie überzeugen, weil selber ja, ist dann da immer, glaube ich, noch zu viel Diskrepanz da.
Genau,
ja.
Das ist doch vielleicht ein guter Übergang hier zu deiner eigenen Sammlungsaktivitäten. Mhm. Warum kaufst du Kunst?
Warum kaufe ich Kunst? Es hat sehr viel Emotionales. Also die Bilder, die ich habe, sind, glaube ich, fast alle mit einem Gefühl verbunden oder etwas, an das ich mich erinnern möchte.
Mhm.
Und ja, die leben so mit mir. Und auch wenn ich sie mal umhänge, teilen sie mir was Neues mit. Also es sind meine Mitbewohner. Ja.
Aber das heißt, es hört sich auch so an, wäre jetzt nicht so einfach, sich von denen zu trennen.
Nee, definitiv nicht. Also ich würde mich als emotionalen Käufer nicht impulsiv bezeichnen, aber mich jetzt gerade, ich habe noch nichts wiederverkauft, wäre mal interessant, da, das sind so Stufen, zu denen man sich, glaube ich, entwickelt. Auch dieses Emotionale, dann guckt man sich vielleicht nicht das, oder habe ich früher weniger gemacht, das Gesamtwerk, das bisherige an, sondern ja, das sind so aber neue Punkte mit, was ich jetzt mache. So, wo, wie hat er sich entwickelt? Hat er sich mal neu ausprobiert? Aber bisher sind es, ja.
Und wann hat das angefangen?
Ich glaube, mein erstes Bild habe ich mal auf der Art Cologne gekauft, von Tim Freiwald.
Tim Freiwald?
Ja, der ist in München in der Galerie. Ich weiß gar nicht, ob er auch Münchner ist. Ist eher so ein collagenartiges Bild mit verschiedenen Materialien. Und dann habe ich hier meinen Peter Krauskopf gekauft. Und dann, ich würde sagen, aber so.
Wo hast du den gekauft?
Bei dir.
Ach so.
Ja, das war, da hattest du mal so eine Messe.
Genau, hier die Messe in St. Agnes, ja, genau. Mieser, ne? Ja.
Ja.
Ah, okay, okay.
Und
Frankfurter Künstler, glaube ich, oder?
Nee, der ist hier in Berlin und malt diese, so auch über die Leinwand hinaus, eher so in Farben, ohne.
Aha, und weißt du, von wem das kam? Weil bei der Mieser haben wir ja von anderen Galerien Kunstwerke verkauft und aber auch von Sammlern.
Das weiß ich jetzt nicht mehr, nee.
Das war zum Beispiel total interessant, ja. Da haben wir ja hier, das hat ja für viel Ärger gesorgt.
Ich erinnere mich, aber ich weiß gar nicht mehr.
Haben wir quasi während Corona, haben wir Sammlerinnen und Sammler eingeladen, uns Sachen zum Verkaufen zu geben, aber andere Galerien auch und auch zum Teil Künstler direkt, die jetzt keine, entweder haben wir jetzt nicht so genau darauf geachtet, ob die jetzt irgendwie, es war ja deren Sache, ob sie sich jetzt einer Galerie verpflichtet fühlen oder nicht.
Ja.
Und haben dann hier eben eine Messe in St. Agnes Mieser gemacht und dann kamen die Leute und haben wahnsinnig viel Kunst gekauft, was irgendwie auch, glaube ich, damit zu tun hatte, dass diese Hürde nicht da war.
Ja.
Also das ist einfach nur, war hier, kommt rein, es gibt vom Primärmarkt bis zum Sekundärmarkt bis hoch zu, weiß ich nicht, was das war, ich glaube, ein Gerhard Richter für über 1 Million an Baselitz gab es, genau.
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Und aber man konnte quasi Cash-on-Carry-mäßig kaufen und es hat unheimlich gut funktioniert.
Und wen hat das verärgert?
Das hat sehr viele verärgert. Das hat sehr viele Primärmarktgalerien verärgert, die dann Künstler vertreten und versuchen, deren Preise hochzuhalten.
Mhm.
Bei denen kostet dann, weiß ich nicht, ein Bild in der Galerie 50.000 und hier hat es halt jemand für 10.000 verkauft, weil er froh war, weil er es nicht mehr wollte oder weil er es damals günstig, gibt ja alle möglichen Motive, warum Leute verkaufen. Aber nochmal zurück, du hast dann eben auf der Art Cologne was gekauft, dann hier.
Hier, genau.
Und mit was für Geld hast du das gekauft?
Ich habe schon mal was von zu Hause bekommen. Ich habe auch, meine Mutter ist leider verstorben, dann von ihr was bekommen und vor allem damit, aber weil es, deswegen ist es vielleicht auch emotionaler, weil auch das erste Bild, was ich gekauft habe, sie hatte auch eins von Tim Freiwald gekauft und ich auch.
Mhm.
Und weil das so auch ihre Passion war, ist das vielleicht auch eben dieser emotionalere Kauf oder etwas, was ich finden muss, was ist jetzt, genau, was ein Gefühl mir auslöst. Oder eine Verbindung vielleicht auch. Also mit dem Geld, was dann auch angelegt wird natürlich, aber das daher hauptsächlich. Da habe ich auch hier von Jeremy Shaw einer meiner Lieblingsarbeiten gekauft mit diesem Prisma.
Ja.
Das war, ich glaube, 21. Der macht ja diese Transzendenzzustände.
Genau.
Und das fand ich eben auch, ich meine, davor. In Berlin kann man ja gut ausgehen und dann diese tanzende Szene, wo du dich irgendwie durch Musik in einen anderen Zustand kommst, so, das hat, ist eben eine Erinnerung und ich Liebes vor diesem Bild zu stehen. Oder Johanna Dumy ist ja auch in der Zeit irgendwie, glaube ich, sehr, also ich glaube, meine meisten Freunde haben einen Print von ihr zu Hause, weil es dich eben an eine Zeit erinnert, so diese abgedeckten Tische, so das löst was
Positives
aus.
Das ist übrigens ein Grund, warum ich das mit den Prints auch gemacht habe, weil dieses, was du beschreibst, dieses Gefühl, dass man mit Originalen hat, das ist sehr schwer zu vermitteln, weil du es ist wie, kannst du auch jemandem nicht erklären, wie es ist, sich zu verlieben.
Ja,
ja. Aber wenn man dieses Privileg hat, ja mit so Kunstwerken aufzuwachsen oder ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch gar nicht automatisch, nur weil man damit aufwächst, dass sich hier so, dass sich das überträgt.
Ja.
Aber wenn man eben so, das sind ja wie so Pflöcke im Leben, die irgendeine emotionale Batterie sind oder so.
Genau.
Und das kann aber, glaube ich, ich glaube, dass es was mit der Aura von Originalen zu tun hat. Also ich habe das Gefühl, dass sich das mit Unikaten besser transportiert als bei anderen Dingen. Also, bilde ich mir zumindest ein, ja.
Also du meinst, Editionen können das nicht so...
Können das auch, aber deshalb haben wir diese ganzen Editionen, die wir immer gemacht haben, mit der Johanna Dumé zum Beispiel, oder jetzt wieder das mit dem Paris-Ball, das sind ja immer unikatäre Editionen, also die reproduziert werden als Print, hochwertige Print, irgendwie Inkjet-Print oder so, aber dann immer von den Künstlerinnen oder Künstlern nochmal
individualisiert
werden.
Stimmt.
Weil ich bilde mir irgendwie ein, dass diese, ich meine, da hat ja Walter Benjamin die Aura bei reproduzierten, bei der Fotografie und so weiter, wurde viel philosophiert und geschrieben, aber ich glaube, dass dass das Original eine andere Aura hat und dass wir haben dieses Programm so ein bisschen gemacht, um die Leute wie so anzufixen, um diese Erlebnisse zu bekommen, was es denn heißt, mit sowas zu leben.
100% und ich glaube, das funktioniert, also so, was ich aus meiner kleinen Bubble sagen kann, funktioniert das gut. Aber auch, tatsächlich auch mit der kleinen Individualisierung, weil dann fühlst du trotzdem ein bisschen was Besonderes. Aber ja, du kannst dir erstmal für verhältnismäßig, also es kann man sich leisten, wenn man arbeitet und so, aber damit hast du schon mal was zu Hause hängen von einer Künstlerin, die dessen Namen sehr viele kennen, die sehr beliebt ist und daraus resultierend kommst du ja schon mal wieder da rein. Oder du merkst auch jetzt, wenn du mal guckst, hat ja diese Prints auch einen enormen Wertsteigerung schon gehabt. Ne? Also
erstaunlich, ja. Ja, jetzt wurden die mehrfach. Und das Interessante ist ja immer in der Betrachtung, wenn man ein Ergebnis sieht, dann sollte man da kritisch mit umgehen. Aber wenn es dann 3, 4 sind, also Auktionsergebnisse, dann kann man schon von einer gewissen Belastbarkeit ausgehen.
Ja,
ne?
Total.
Und die wurden jetzt ja von... Eins wurde neulich, glaube ich, für 5.000 Euro verkauft. Und bei Lena Winter,
bei Lena Winter, genau.
Das war auch 5.000?
Ja, ich meine auch, ich habe das da schon öfters gesehen, verschiedene Prints. Ich glaube auch den Clown und ich habe es ja ein paar.
Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Das sind ja 1.000%.
Ja.
Aber die Wertentwicklung, hast du die im Kopf, wenn du Sachen kaufst?
Kommt drauf an, also... Doch, also ich beobachte es bei manchen mit eben auch so bei Johanna da, aber... Sonst, ich habe auch mal bei Griesebach bei der Third Floor Auction was gekauft, da so eine Cornelia Schleimer. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine Wertentwicklung hat. Das ist.
Habe ich mehr erwartet zum Beispiel.
Ja.
Finde ich auch eine ganz tolle Künstlerin.
Ja, liebe ich
und
auch.
Der Judin ist auch ein guter Händler, aber ist jetzt nicht so abgehoben, wie ich es erwartet hätte.
Ja, ja.
Aber das ist, glaube ich, eine langfristige.
Wahrscheinlich.
Vielleicht kurz nochmal zur Erläuterung. Bei Griesebach in dem Auktionshaus hier in Berlin, für die Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin sind, gibt es ein interessantes Auktionssegment, was, glaube ich, vor allem online stattfindet, oder? Nur
genau,
online.
Ja.
Die eben günstige Werke verkaufen. Und die Lena Winter, die früher hier eben auch die Misa geleitet hat, hat dieses Auktionshaus gegründet, glaube ich, auch am Grunewald.
Das war am Grunewald, genau.
Ja, die auch sehr günstige, die so eine Nische, eben eigentlich wie Third Floor, halt so Krimskrams verkauft.
Stimmt,
ne?
Ja.
Was eben sehr interessant ist, weil ich habe das Gefühl, das ist irgendwie scheint sehr gut zu funktionieren.
Ja, habe ich auch.
Obwohl man das jetzt eigentlich das eher untere Segment nennen muss. Ne?
Ja. Es ist natürlich, genau, aber so, das ist eben so dieser du kriegst halt einen Einstieg. Und wenn du dann das richtige Netzwerk hast, um die Leute ranzubringen, die wieder Leute ranbringen, dann ist es fast ein Selbstläufer, ne? Aber bei Krisebach Third Floor weiß ich, also es kennen zum Beispiel viel weniger als das von Lena Winter, aber ich weiß auch gar nicht, ob die das noch machen. Ich habe da jetzt länger nichts mehr mitbekommen, weil da habe ich zum Beispiel, es hat auch Spaß gemacht, weil da kannst du erstmal ein Gefühl kriegen, du steigerst ja. Dass du dann irgendwie, da kannst ja auch in eine Art Rausch kommen, wenn da irgendjemand mitbietet. Dass du da eben so ein Gefühl bekommst für dich, für Zahlen, was will ich überhaupt investieren, wo ist meine Grenze? Das fand ich hat schon, das bringt viel Spaß und einem selber viel bei. War schon ein gutes Konzept an sich.
Und dann ziehst du dann Bilanz irgendwie in irgendwelchen Abständen und guckst an, was du so akkumuliert hast?
Ja, ich habe, also ich führe das auch aus so einem, auf Google Sheets, wo ich es gekauft habe, was ich bezahlt habe. Ich wollte das jetzt eben mal gucken, so wo finde ich vielleicht eine Wertentwicklung, weil es dann eben doch interessant ist, auch wenn man mal was verkauft. Also ich dokumentiere mir das gucke auch eben jetzt, wo ist der Künstler jetzt, gefällt er mir noch, dass das eben nicht nur in diesem emotionalen Stecken bleibt, sondern ja, wenn ich mal mehr Platz habe und vielleicht mal noch mehr Kunst haben kann, dass das auch sinnig ist. Also so hat mein Vater mich tatsächlich auch rangeführt. Er hat immer gesagt, erstmal kauf mal was, krieg mal ein Gefühl dafür. Aber es kann dann nicht nur ohne Sinn sein, weil das ist eben auch da wieder ein bisschen, ich würde sagen, er kauft auch emotional, aber es sind halt, er hat auch einen Scully zu Hause, den hat er damals, weiß ich, für wie viel Geld gekauft, der ist jetzt sehr gestiegen, damit hat er jetzt auch nicht unbedingt gerechnet damals, aber ja, es kann sich immer ein Künstler mal plötzlich entwickeln und man sollte da schon irgendwie am Puls der Zeit sein, ja, natürlich.
Und ging es dir jetzt auch schon so mit Sachen, wo du das Gefühl hast, die haben an Energie verloren?
Nee, tatsächlich nicht.
Bei mir geht es so, wenn ich zurückgucke, gibt es ein paar Sachen, die habe ich verkauft, die vermisse ich.
Ja.
Und andere, wo ich irgendwie ganz erstaunt war, dass sie nicht das eingelöst haben, was ich erwartet hätte.
Ja. Und da ist aber keine Logik hinter oder irgendwo. Oder hast du das für dich aufgebröselt so? Oder?
Nee, das ist irgendwie nicht so, dass es sich nicht so überträgt. Also, dass ich dann, ich kaufe natürlich ganz viel auf Auktionen und Sachen, die ich dann gar nicht vorher gesehen habe. Und manchmal ist es ein total positives Erlebnis und man denkt, es ist viel besser, als ich gedacht hätte. Und ich würde mich davon für gar keinen Preis mehr davon trennen. Und bei anderen Sachen, ja, bei mir ist es eben sehr gemischt, weil ich da sehr hasardeurmäßig rangehe und sehr viele Risiken eingegangen bin und ganz viele Sachen gekauft habe. Und einige haben sich sehr gelohnt und andere haben sich auf mehreren Ebenen gelohnt. Ja, finanziell gelohnt oder emotional gelohnt oder haben sich auch nicht so bewahrheitet oder so. Ja. Aber so richtig entschlüsseln, woran das dann immer konkret liegt, kann ich eigentlich nicht.
Und haben die ein Überthema, was Verbindendes oder ist es so, du siehst was, ist es dann auch erstmal emotional und dann beschäftigst du dich dann eben mit dem Gesamten oder wie suchst du aus?
Ich glaube, es ist manchmal so, dass ich Künstler natürlich irgendwie schätze und dann lange verfolge und merke, von denen wollte ich schon immer was haben und dann immer wieder versuche, drauf zu bieten.
Ja.
Und das ist ja auch interessant, weil das Kaufen in Auktionen ist ja viel unkomplizierter als in Galerien.
Mhm.
Weil das ist jetzt, habe ich jetzt wieder, da haben wir so eine Keramikkünstlerin gesehen, jetzt frage ich da an, dann kriege ich was zurück. Das ist irgendwie nicht, sagt man, das findet man gut, dann kriegt man erst den Preis. Dann war ich total erstaunt, wie teuer das ist für so eine junge Künstlerin.
Ja.
Dann frage ich, gibt es noch andere Sachen? Dann kriege ich die, dann sage ich, gut, was können wir denn mit dem Preis machen? Und dann muss ich das auch mal mit der Verzollung machen.
Ja. Oh, ja.
Und dann sind irgendwie 6 Wochen vergangen.
Ja.
Und dann ist dieser Ursprungsimpuls, warum Lena und ich es eigentlich gut fanden, ist irgendwie weggesickert.
Ja.
Und da muss man fast dann richtig konzeptionell sammeln und richtig sagen, ich brauche das jetzt für meine Vervollständigung, um da dran zu bleiben.
Mhm.
Und das versuche ich auch hier mal dem Team zu vermitteln, weil die Leute führen halt irgendwelche Unternehmen oder sind in irgendwelchen Positionen, sammeln ist eben nebenher, aber es ist unheimlich aufwendig.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Und das ist dann mit der Auktion manchmal einfacher, aber eigentlich musste dich ja, da habe ich ja auch ein Team, was sich kümmert mit Transporten, Condition Reports checken und so weiter.
Das ist Wahnsinn, ja.
Und, achso, und dann habe ich eine Zeit lang, habe ich dann zum Beispiel Videos gesammelt.
Ja.
Oder habe richtig versucht, eine Sammlung zu machen, davon bin ich total weggekommen.
Mhm.
Sondern jetzt ist es eigentlich
Und nur auch noch NFTs ist gar nicht mehr so, oder? Oder das war ja auch mal
ziemlich. Ja, das fand ich ja an NFTs gut, weil nämlich aus dieser Erfahrung, ich habe eben alle möglichen Video-Fikret-Atei und ich habe richtig so hier auch Rashid Johnson, ich habe ganz viele Videos gekauft von heute sehr renommierten Künstlern und habe dann irgendwann den Ordner nicht mehr gefunden mit den ganzen Zertifikaten und habe ihn dann irgendwann wieder gefunden und war deshalb auch ziemlich begeistert von diesem NFT-Konzept, bin aber deshalb zum Beispiel voll weggekommen von Fotografie und Videos, weil mir die Präsenz fehlt.
Ja.
Also mir geht mit einem Video, was ich gekauft habe, geht es mir so wie mit einem tollen Gemälde, was ich mal besessen habe und dann verkauft habe.
Ja.
Dann hatte ich es wenigstens mal. Mhm. Aber bei Videos oder so, die mir zwar gehören, ist diese, also ein Gemälde, was mir gehört und im Lager ist, ist präsenter für mich als ein Video.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das so archaische Höhlen. Und wie viele Kunstwerke hast du jetzt insgesamt schon?
Ich würde sagen zwischen... Ja, um 20 bis 30.
Von Editionen bis zu Unikaten.
Genau, ja.
Aber noch kannst du mit allem leben.
Noch kann ich eins von Rosalie, was ich hier gekauft habe.
Rosalie Werteformel.
Ja, genau.
Ist dir wichtig, dann auch mit Künstlerinnen und Künstler zu kaufen, die in deiner Generation sind? Weil die Rosalie ist wahrscheinlich so alt wie du, oder? 33?
Ich glaube, ja. Finde ich schon spannend, fühle ich mich auch näher, weil zum Beispiel, ich finde auch Elvira Bach ganz toll, aber die hing schon bei meinen Eltern, also und Rosalie, das finde ich schon sehr toll, was sie da macht. Und doch, irgendwie mag ich, und auch von Frauen Kunst zu kaufen, finde ich auch gerade spannend. Aber da ist kein, das nicht mit Absicht, sage ich mal. Aber ja, ich fühle mich da verbunden. Ja,
und lässt du die Dinge auf dich zukommen oder suchst du richtig danach?
Ich lasse sie auf mich zukommen.
Okay.
Also bei Rosalie zum Beispiel, das hat tatsächlich, da war ich mit meinem Freund hier und das hat er gesehen und da ist so eine Prio-Eisenbahn drauf. Und dann war der so, oh. Und ich hatte das erst gar nicht so tatsächlich gesehen. Und dann hatte ich mir ihre anderen Sachen angeguckt und dann hat die mich so überrascht und da sind ja so viele, ich sag mal, auch Täuschungen drauf. Also diese Eisenbahn, die aus dem Kalender rausfährt, das ist absoluter Hammer. Und wenn jemand so mit, ich sag mal, vielleicht auch mit meiner Psyche spielt, das macht unfassbar viel Spaß. Aber dieses Bild ist größer und das steht jetzt gerade. Da muss ich noch einen schönen Platz für finden.
Mhm,
ja. Aber ja, auch so eben über Freunde. Ich habe auch Alice Tenois, die hat in Hamburg eine coole Galerie, Galerie Watson für Lichtkunst.
Mhm.
Oder Luis Wessendorf, der ist jetzt bei der Sechsgauer Galerie hier in Berlin. Mhm. Da habe ich das ist mein größtes Bild eigentlich. Das ist, glaube ich, 1,20 mal 1,80. Aber ich wohne halt in der Wohnung, das wird dann schnell voll. Ich bin definitiv ein Maximalist. Vor Schande meines Freundes, ich glaube, der hätte es gern ein bisschen minimalistisch. Aber die Bilder sollen halt alle eigentlich hängen.
Und wie ist dein Eindruck bei deinen Altersgenossen in deiner Generation? Ich meine, so weit sind wir jetzt nicht auseinander, aber ich habe das Gefühl, dass diese großen akkumulierenden Sammlungen wie Wirth oder viele andere, die eben dann durchaus mal, weiß ich nicht, wie Halls oder so, die dann, keine Ahnung, 50 Anselm Kiefer-Bilder kaufen, dass das bei unserer Generation deutlich weniger ist.
Ja,
dass die sehr viel bewusster sind. Ich weiß nicht, Kunst kaufen ist vielleicht auch jetzt teurer geworden von der ganzen Lagerung und so weiter. Was ist da, hast du da irgendwie einen Eindruck?
Wie die Kunst kaufen? Oder?
Ja, dass die nächste untere Generation oder deine Generation weniger akkumuliert als die Generation unserer Eltern.
Ja, das ist dann vereinzelt und eben auch, es geht dann um das Persönliche, aber nicht, ja, wenn du von einem Künstler so viel kaufst, dann geht es ja eben eher um wahrscheinlich den wirtschaftlichen Aspekt, oder? Oder man kann das gar nicht mehr so kaufen.
Ich weiß nicht, vielleicht waren es immer weniger, aber es ist nur mein Eindruck, dass sich das verändert hat. Aber es waren natürlich vielleicht auch da immer Einzelne.
Ja, aber vielleicht, oder du hast halt jetzt auch mehr einen Zugang zu alleine Instagram oder Artsy, zu verschiedenen jüngeren, die noch nicht so einen großen Namen haben, Künstlern, und kannst schneller oder anders kaufen.
Aber du sagst ja auch, die Erlebnisse sind eigentlich das Wichtige, oder?
Ja, total.
Also die Erlebnisse drumherum auch, wie es einem zu dem Zeitpunkt geht und was man und so weiter, oder?
Ja, eben. Deswegen, also so, sagen wir, du machst ein Dinner in deiner Galerie und nebenbei ist die Kunst da und vielleicht ist die Künstlerin auch da und erzählt ein bisschen was und bringt es dir näher. Also dieses Nahebringen, auch vielleicht den Künstler kennenlernen.
Das kennst du die alle, die Künstler und Künstlerinnen, von denen du Sachen hast?
Nee, nicht alle. Aber hier, ich meine, bei du machst ja auch so, man kann ins Studio gehen. Dann habe ich von Alice von der Galerie Watson, die hat Peter Büchler, der hat auch sein Studio hier in Berlin-Charlottenburg. Da war ich auch. Also das so zu sehen, wie die arbeiten und so, das schafft auch mal, also dieses Nähe schaffen. Ich glaube, das ist, was man machen muss. Und dass, ja, du vielleicht auch mit dem Künstler reden kannst. Sonst ist es immer so dieses Mysterium Künstler. Mhm. Und dann zahle ich noch viel Geld dafür. Und viele wollen ja auch immer Kunst verstehen. Ich glaube, es geht immer sehr viel um dieses Angstnehmen. Und das schafft man eben, indem man vielleicht einen gemütlicheren Raum schafft, wieder um den Bogen zu spannen vom Anfang.
Ja, wir hatten immer auch gedacht, Transparenz ist total wichtig.
Ja.
Also um diese Bogen zu schlagen zu C-Level-Leuten, ja, war es so, dass ich gemerkt habe, dass die oft, die auch Angst hatten,
ja,
dass wenn das jetzt prominente DAX-Vorstände sind,
ja,
dass man denen andere Preise sagt als jemand anderem, mhm, weil man da irgendwie quasi das Gehaltsstufe kennt.
Ja, ja.
Und die dachten häufig, man würde ihnen andere Summen sagen, ja, als jetzt jemand anderem. Und wenn der Preis dran steht, steht für alle der, ja, gleiche Preis dran. Ne?
Genau, nimmst die Skepsis, ja.
Und sag mal zuletzt noch, hast, mhm, du noch eine Empfehlung hier für die Hörerinnen und Hörer an einer Künstlerin und Künstler, die man sich angucken sollte?
Ich bin gerade oder immer noch großer Fan eben von Louis Wessendorf, den würde ich mir angucken. Der war jetzt gerade auch auf der Art Düsseldorf.
Louis Wessendorf, Maler?
Ja, Maler, der, aha, macht auch so ein bisschen Comic und hat so seine eigene Sprache.
Und wird vertreten wo?
Bei der Sexauer Galerie hier. Aha.
Und kostet?
Ich glaube, er ist jetzt auch teuer, aber mein großes Bild habe ich für 6.000 Euro bezahlt. Also, und das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her und jetzt ist er auch gut durchgestartet. Jetzt müsste ich nochmal gucken, aber noch im bezahlbaren
okay, das ist natürlich super.
Segment. Ja.
Ja,
genau, auch für die, ja, Größe.
Das ist, glaube ich, ihm auch wichtig.
Ja.
Und ganz gut auch an der Marktkorrektur, dass diese Preise nicht mehr so.
Ja.
Also, weil man muss ja irgendwo mal einsteigen können. Ne?
Ja, genau, eben.
Louis
Wessendorf.
Alles klar. Franziska, ja, ich danke dir sehr.
Ja, vielen
und
Dank.
Und in ein paar Jahren wiederholen wir das nochmal und gucken zurück.
Super, ich freue mich.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne 5 Sterne da. Und wenn ihr Themenvorschläge habt für Inhalte über Sammeln, mehr über dies, über das oder irgendwelche Künstler oder Gäste, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wir lesen das. Oder ihr schreibt an info@königgalerie.com. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.